Mir sitzen heute gleich zwei Frauen gegenüber, die natürlich per se damit auch noch mehr Perspektiven auf die Themen der Vereinbarkeit bringen, aber auch dadurch, dass die eine, Virginia Thun, zweifache Mami ist und die andere, Nadine Schneider, bewusst keine Mami. Lebt damit die eine easy zu realisierende Vereinbarkeit von Karriere und sich selbst, während die andere permanent jongliert? Quatsch. Denn Vereinbarkeit ist kein Thema, das allein Müttern oder Eltern vorbehalten ist. Es wird einem in den Lebensabschnitten nur oft viel deutlicher. Wie die beiden zu der Idee Momhunting kamen, einer Recruiting-Plattform, die sich nicht nur als Jobbörse, sondern als Talentbörse versteht und die Mütter in den Mittelpunkt stellt, um die sich dann die familienfreundlichen Unternehmen bewerben, welche bisherigen beruflichen Einflüsse bis hierhin eine Rolle spielten, ob die beiden dieselben Erfahrungen oder als Mutter und Nichtmutter eher entgegengesetzte Situationen kennengelernt haben und warum Nadine ihr Leben ohne Kinder gestaltet und die finale Entscheidung darüber als befreiend empfindet, hört ihr in dieser Folge von The Mumpany. Von gesellschaftlichen Erwartungen, eigenem Druck, perfekt und effektiv zu sein, Social Freezing und Freizeitstress war alles dabei. Viel Spaß mit Virginia Thun und Nadine Schneider von Momhunting. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung. Erinnert ihr euch an Katharina Trinkewitzowa aus Folge 125 und 126? Katharina hat bereits als kleines Kind ihre Leidenschaft zur Rhythmusgymnastik erkannt, hat mit ihrem Ehrgeiz und ihrer hohen Disziplin steile Karriere als Musicalstar gemacht und sich mit zwei Kindern neu erfunden. Zwar Babys statt Bühne, aber noch lange nicht auf die faule Haut gelegt, erfand sie Stretchilates. Eine Kombination aus Pilates und Stretching. Eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Weil gerade diese Wohltat bei Mamis oft viel zu kurz kommt, haben wir uns was für euch überlegt. Aber hört selbst.
Hi, hier ist Katharina von Stretchilates. Schön, dich zu sehen. Beziehungsweise zu hören. Wir kennen uns ja schon vom Podcast Mumpany, oder? Mit der lieben Nora. Wenn du mich noch nicht kennst, dann würde ich dir sehr gerne erklären, was Stretchilates ist. Und Nora und ich, wir haben uns einen schönen Code mit Prozenten überlegt, dass du meinen Kurs kennenlernen kannst, wahrnehmen kannst und ein bisschen günstiger. Aber jetzt zurück zu Stretchilates. Es ist ein einzigartiges Konzept. Es verbindet Pilates mit Stretching, mit Tanzelementen, mit Yoga-Übungen, mit Fitness mit eigenem Körpergewicht, mit Atem- und Entspannungsübungen. So, dass dein Körper trainiert wird, aber auch gestretched, gedehnt, er wird mobilisiert, er wird entspannt und insgesamt durch Atem- und Entspannungsübungen kommst auch du zur Ruhe. Das heißt, du schenkst dir selbst deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, dein Wohlbefinden, deine Fitness, deine Gesundheit und dein inneres und äußeres Gleichgewicht. Wie cool ist das denn, oder? An sich biete ich einen Special Deal an. Und zwar hast du die Möglichkeit, 3 Termine pro Woche wahrzunehmen zum Preis von einem. Das hört sich schon mal nicht schlecht an, oder? Weil wir haben immer Kurse um 20.30 Uhr am Montag, Dienstag und Mittwoch. Du kannst entweder online alle 3 Termine wahrnehmen oder aber einmal pro Woche hast du die Möglichkeit vor Ort mit mir zu trainieren. Das ist in Hamburg in Winterhude und die restlichen 2 Termine online dabei zu sein. Und du kannst es immer für dich anpassen. Ja, du kennst es ja vor allem, wenn du Mama bist. Na, wir planen sehr gerne, aber dann ist es ganz anders, als wir geplant haben. Und vielleicht willst du am Montag um 20.30 Uhr dabei sein, aber das klappt nicht so. Dann musst du nicht down sein, weil du kannst am nächsten Tag dabei sein oder am übernächsten. Ja? Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, weil man da wirklich flexibel bleibt und weil man sich das so anpasst für sein Leben, wie man das am besten mag. Okay? So, dann mit Nora zusammen haben wir uns auch noch einen super schönen Code überlegt mit Prozenten, sodass du das Ganze ein bisschen günstiger bekommst als regulär. Und das kannst du dir schenken selber, zu Weihnachten zum Beispiel. Ne? Weihnachten steht ja vor der Tür. Oder aber jemand anderem. Weil was gibt es denn Schöneres, als jemandem Wohlbefinden zu schenken? Oder sich selbst endlich mal Zeit für sich? Ja, weil du kennst das bestimmt als Mama. Willst du, dass alle um dich herum happy sind? Du bist für alle da. Du schaffst alles und meisterst alles. Aber wer kümmert sich um dich? Also, vielleicht schenkst du dir diese schöne Zeit und trainierst und entspannst und dehnst und atmest und genießt. Ja? Weil Stretchilates, mein Motto, trainiere und dehne dich glücklich. Also vielleicht sehen wir uns ja schon ganz bald. Deine Katharina.
Also schaut euch am besten direkt auf www.stretchilates.com um oder auf Instagram. Sowohl in meinen Highlights findet ihr eins über alle Codes und auch direkt bei Stretchilates könnt ihr euch in Ruhe umsehen. Oder ihr wendet euch direkt per Mail an Katharina unter stretchilates@gmail.com. Also ihr seht, viele Wege führen zu Katharina. Ich freue mich, wenn ihr euch etwas Gutes tut. Ich habe es selbst schon gemacht und kann es nur wärmstens empfehlen. Ich finde gerade diese Kombination aus persönlich vor Ort sein oder auch digital teilnehmen super angenehm. Und mit dem Code MAMPANY15 spart ihr 15% auf die jeweiligen Stretchilates-Karten. Großgeschrieben MAMPANY15. Ihr findet alles auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß!
Willkommen zu The MAMPANY. Die Balance zwischen Baby und Business.
Bisschen besondere Situation heute, denn mir sitzen zwei Frauen gegenüber. Das ist ja nicht so häufig. Und bevor wir so ein bisschen eruieren, warum diese zwei Frauen nicht nur verschiedene Blickwinkel an sich schon mitbringen, weil ihr eben zwei verschiedene Individuen seid, sondern auch verschiedene Lebensumstände habt, verschiedene Einstellungen insgesamt habt, würde ich vielleicht vorschlagen, dass ihr euch einzeln einmal vorstellt, damit wir wissen, welche Stimme zu welchem Namen gehört. Magst du anfangen?
Genau. Also ich bin Virginia. Hallo.
Hallo.
Und ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin in Schweden geboren, habe eine polnische Mutter, einen deutschen Vater, bin in Deutschland aufgewachsen und bin schon immer sehr stark groß geworden zwischen den beiden Kulturen. Also sehr geprägt mit der polnischen Kultur hier aufgewachsen. Mein Vater ist irgendwann dann auch nach Polen gezogen, lustigerweise, als Deutscher und hat da nochmal quasi neu angefangen. Und so dieses ganze Thema Brückenschlagen zwischen Kulturen hat mich wirklich mein ganzes Leben lang begleitet und auch in meinem Berufsleben. Ich habe in unterschiedlichen Ländern studiert und gearbeitet. Und dieses Brückenschlagen zwischen den Kulturen, das ist etwas, was sich jetzt so ein bisschen in dem aktuellen Berufsleben wieder manifestiert, weil jetzt ist es das Brückenschlagen zwischen der alten und der neuen Arbeitswelt.
Ja. Du hast irgendwo geschrieben, ich verstehe 8 Sprachen und spreche davon 4 fließend.
Ja.
Welche sind das?
Die 4 fließenden.
Ja.
Polnisch, Englisch, Deutsch und Spanisch.
Sehr schön. Ja. Und dein Vorname, da hat sich aber weder die polnische noch die deutsche Kultur durchgesetzt.
Das war tatsächlich ein Radio, das meine Eltern inspiriert hat. Da hatten sie eine kreative Phase und haben sich überlegt, dass der Name irgendwie originell sei.
Ja.
Und da hat sie mir tatsächlich, also haben sie mir wirklich einen Gefallen mitgetan, weil ich ja in Deutschland den Großteil meiner Zeit verbracht habe und hier ist der Name ja sehr originell.
Ja.
Ich hatte nie Klassenkameradinnen mit dem gleichen Namen oder
so. Stimmt.
Ja, nicht so eine Melanie.
Ja.
Genau.
Und bist du Mutter?
Ich bin Mutter. Ich habe zwei wundervolle Kinder. Ich habe einen Sohn, der 4 Jahre alt ist, Leonard, und einen Sohn, der 7 Jahre alt ist, Theodor.
Sehr schön. Dann schwenkt mein Blick rüber zu Nadine. Freut mich,
Hallo,
dass du da bist. Erzähl doch mal.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, mit Virginia zusammen hier zu sein. Genau, mein Background ist tatsächlich ähnlich. Meine Mutter ist auch Polen. Mein Vater ist Deutscher. Ich bin komplett hier aufgewachsen bei meinem Vater alleine tatsächlich. Also er hat mich als alleinerzogener Vater erzogen, war Unternehmer. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück, wie das mich so auch ein bisschen geprägt hat.
Ja, spannend.
Genau, und war ähnlich wie Virginia tatsächlich auch sehr viel international unterwegs, sowohl Studium als auch Arbeit. Lebt mittlerweile nicht in Hamburg, sondern in Berlin. Und genau, was Virginia gerade ausgelassen hatte, warum wir eigentlich zusammen hier sind. Wir haben gemeinsam jetzt gerade vor kurzem gegründet, mit einem unterschiedlichen Background tatsächlich. Genau, weil ich bin tatsächlich nicht Mutter, auch bewusste nicht Mutter, aber habe trotzdem einen ganz starken Drive, insbesondere Frauen, aber in Summe Menschen zu empowern, im Prinzip das Leben zu leben, was sie leben möchten.
Ja.
Und auch wenn ich eigentlich, mir war nicht immer klar, dass ich nicht Mutter sein wollte. Nee, mir war nicht immer klar, dass ich nicht Mutter werden wollte.
Ja.
Und tatsächlich hat mich das immer wieder doch in meinen Entscheidungen irgendwie gefühlt ein bisschen eingeschränkt, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist einfach nicht so einfach, sich durchzuschlagen. Und einer meiner Kernwerte ist Freiheit und Autarkie. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass wir eben jetzt Frauen unterstützen wollen, eben noch mehr sozusagen das beste Leben zu leben, was sie eben leben möchten.
Spannend. Da möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, bevor ich das aber mache. Jetzt habt ihr nicht zufälligerweise beide polnische Mütter, sondern sitzt auch gerade quasi deswegen hier. Ich habe gerade gehört, eure Mütter sind beste Freundinnen gewesen oder sind es immer noch und haben euch quasi zusammengebracht. Ist das richtig?
Genau. Unsere Mütter sind beste Freundinnen und kennen sich noch aus ihrer Zeit in Polen. und sind dann haben sie hier wieder zusammengefunden in Deutschland. Oder ich weiß, also ehrlich gesagt, so genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall sind sie schon immer befreundet gewesen. Sie sind tatsächlich auch mal zusammen nach Italien ausgewandert.
Ja.
Meine Mutter ist nach einem Jahr zurückgekommen, Nadines Mutter lebt immer noch dort.
Ja.
Genau, aber dadurch haben Nadine und ich, wir kennen uns wirklich seitdem wir Babys sind und haben Familienfeiern zusammen verbracht, Urlaube, also diverse Erinnerungen und schöne Momente und kennen uns sehr, sehr gut und haben uns auch im Erwachsenenleben sowohl in unserer beruflichen Entwicklung als auch in der persönlichen Entwicklung sehr eng immer begleitet. Wir sagen immer, wir sind Growth Buddies.
Ja, geil, schöner Ausdruck.
Und und irgendwie lag es jetzt rückblickend auf der Hand, dass wir irgendwann zusammen gründen würden. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich Nadine auch dafür gewinnen konnte.
Ist denn die Gründung jetzt die erste Selbstständigkeit von euch?
Nein.
Was sagt Nadine?
Bei mir schon.
Bei dir schon. Okay, dann fange ich mal mit Virginia an. Genau, ich weiß natürlich ein bisschen was von deinem Background. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie du vielleicht überhaupt erstmal, was hast du gemacht, bevor du Mutter wurdest?
Bevor ich Mutter wurde, habe ich internationales Business studiert, vorher noch zwei Berufsausbildungen und bin dann klassisch im Konzern eingestiegen. Nach einem kurzen Intermezzo mit einem kubanischen Modedesigner bin ich eingestiegen in einen Konzern als Trainee und habe da unterschiedliche Stationen mitgenommen und quasi die Karriereleiter aufgestiegen und unterschiedliche Abteilungen sowohl strategisch als auch operativ mitgenommen und irgendwann dann auch Abteilungsleiter mit Teamverantwortung und war super in meinem Element und habe relativ schnell verstanden, das war wirklich einer meiner Game Changer, dass wenn ich meine Karriere nicht selbst in die Hand nehme, dass keine selbstbestimmte Karrieregestaltung wird, sondern dann wird sie so verlaufen im Sinne der anderen.
Ja.
Und als ich das verstanden habe, zum Glück habe ich es relativ früh verstanden, habe ich angefangen, mir sehr konkret zu überlegen, was meine nächsten Schritte sein sollen, wo ich mich hin entwickeln möchte und bin da auch sehr stark in die Selbstreflexion gegangen, aber auch in die Reflexion mit anderen und habe dadurch wirklich den Weg auch gehen können, den ich gehen wollte. Natürlich gehört auch immer ein bisschen gutes Timing, Glück, richtige Personen dazu, keine Frage. Aber es war schon sehr schnell selbstbestimmt.
Was meinst du damit? Also indem man die Hand hebt und sagt, so Chef, das und das will ich, oder Chef, das und das möchte ich, da möchte ich hin, wir müssen daran arbeiten, das sind meine Ziele. Oder auch andere Art und Weisen zu handeln oder Tools zu benutzen.
Also das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Ich habe jetzt im Nachgang auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich damit nochmal intensiver befasst. Und ich glaube wirklich, der erste Schritt für Veränderungen ist, sich des neuen Ziels überhaupt erstmal klar zu werden.
Ja.
Also ne, so eine Standortbestimmung, wo stehe ich jetzt gerade, bin ich da glücklich, wo ich jetzt stehe und wo möchte ich hin?
Ja.
Und wenn man das klar hat, einmal wo man hin möchte und quasi dann alles darauf auslegt, sowohl Kommunikation als auch Projekte, die man annimmt, Sichtbarkeit, Interaktion mit anderen Abteilungen oder Unternehmen und eine Sache, die ich jetzt rückblickend verstanden habe, wirklich Networking.
Mhm.
Also sowohl unternehmensintern und da, das habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht schon immer. Elternzeiten außen vor, da würde ich jetzt rückblickend sagen, hätte ich was besser machen können. Aber externes Networking erachte ich als unglaublich wichtig, wenn man bedenkt, dass 65% der Stellen auf dem verdeckten Arbeitsmarkt vermittelt werden, also quasi gar nicht öffentlich zugänglich sind, ist Networking wirklich das A und O für eine selbstbestimmte Karrieregestaltung.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass du in einem großen Konzern gearbeitet hast.
Ne? Ja.
Also da gab es natürlich auch wirklich viel Varianzen, sag ich mal. Diversität weiß ich nicht, musst du selber mal sagen, wie divers so ein Konzernleben dann tatsächlich ist. Was hast du, Nadine, währenddessen gemacht? Wie sah dein Leben zu der Zeit aus?
Also meine ganze Laufbahn.
Ja.
Genau, tatsächlich, du hattest ja auch gefragt, ob ich, ob es meine erste Selbstständigkeit ist. Tatsächlich ist sie das jetzt in der wirklichen Umsetzung. Ich habe aber auch schon zwei weitere Anläufe genommen.
Ja.
Aber nochmal zurück zu der Frage. Ich habe internationale BWL sozusagen oder internationales Management studiert in vier Ländern. Und habe eine Mischung aus beruflichen Stationen von Strategieberatungen, war dann auch in zwei verschiedenen Konzernen tatsächlich und dann in zwei verschiedenen Startups. Das ist so, genau, das waren so die Festanstellungen, genau. Das heißt schon relativ divers, das war mir auch immer ganz, ganz wichtig. Genau, wie Virginia gerade sagte, mit Selbstreflexion und selbstbestimmtem Weg gestalten, ich würde behaupten, das habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr früh angefangen, eigentlich schon zu Abi-Zeiten, dass mir sehr klar war, okay, was ist mir wichtig? Ich wusste nicht genau, was ich inhaltlich studieren möchte, aber ich wusste genau, okay, das macht mir Spaß, da habe ich ein Talent, so solche Rahmenbedingungen möchte ich später haben. Und deswegen habe ich beispielsweise BWL studiert. Das war nicht, weil mir die Wirtschaft so eine Freude gebracht hat, sondern weil ich das Gefühl hatte, damit bin ich auf jeden Fall maximal flexibel.
Ja.
Und kann eben, ich hatte vorhin schon gesagt, einer meiner Kernwerte ist Freiheit und Selbstbestimmung. Ich habe geahnt, dass mir das sozusagen sehr viel das ermöglichen würde.
Ja. Ja,
und dass ich dadurch auch, ich wollte früher gar nicht unbedingt in Deutschland bleiben. Witzigerweise, wenn ich mit 10 Jahren oder so befragt worden bin, irgendwie als Kind, was willst du denn mal früher, später werden? War meine Antwort, weiß ich nicht, ich will aber nicht in Deutschland bleiben.
Ja.
Deswegen war das irgendwie ein Treiber, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht tatsächlich durch meine Mutter, die ja eben auch mittlerweile in Italien lebt, da eben aus Polen schon in Deutschland war, also diesen internationalen Background sozusagen oder dieses bisschen Freivogelige wurde mir sozusagen mit in die Wiege gelegt. Genau, und letzten Endes die einzelnen Stationen haben sich immer so ergeben. Also die Strategieberatung nach dem Studium, eigentlich hatte ich gar nicht so inhaltlich Lust auf so einen Job, aber es haben sich dann die unterschiedlichen Beratungen bei uns an der Uni vorgestellt. Und tatsächlich die, für die ich mich dann entschieden hatte, das waren einfach mit Abstand die menschlichsten. Und das waren, es war ein Partner zwar und dann 2 Mädels, die er aber mitgebracht hatte.
Ja.
Und selbst der Partner stand da in Wollpulli und cooler Klamotte und mit seinem Motorradhelm unterm Arm. Und die beiden Mädels waren einfach, coole Mädels. Und ich kam mit denen ins Gespräch. Und deswegen war es wirklich sozusagen dieser menschliche Aspekt, der mich dann dort auch angezogen hat. Und das hat sich auch befürwortet dann im Alltag dort. Aber ansonsten war meine Denke eher, okay, damit mache ich mir viele Türen auf, ich lerne viel, solange ich nicht weiß, was ich eigentlich machen will, passt das. Und tatsächlich, und von dort der nächste Schritt kam dann tatsächlich über Virginia getrieben. Ich war damals in Paris eben, wollte eigentlich am liebsten zurück nach Spanien, wo ich vorher eben war. Es war aber Wirtschaftskrise 2008 und es gab einfach 50% Arbeitslosigkeit in Spanien und war relativ schwierig. Und deswegen hatte ich zwar versucht, so ein bisschen dort meine Fühler auszustrecken, aber die meisten auch Hattern da hatten gesagt, okay, macht keinen wirklichen Sinn. Und dann hatte Virginia erzählt, dass ihr Arbeitgeber quasi, wie spannend der denn sei und wie toll es dort sei. Und ich komme ja auch ursprünglich aus Hamburg und mein Eindruck war immer, es ist halt irgendwie so ein Altbackenverein und irgendwie auch sozusagen die Zielgruppe, die angesprochen wird, ist halt auch eher älter gewesen damals. Aber nachdem sie mir so vorgeschwärmt hatte, dachte ich mir, okay, ich gucke mir das mal an. Und und dann ging es tatsächlich ratzfatz, weil ich habe irgendwie auf einem Mittwochabend mein CV hingeschickt, am Donnerstagmorgen eine Einladung erhalten, kam erst dann die Woche drauf, Freitag nach Hamburg, weil ich halt in Paris war. Habe an einem Vormittag alles abgewickelt an Gesprächen und das ganze Team kennengelernt. Und am Montag hatte ich ein Angebot.
Ja, Wahnsinn.
Und entsprechend dachten wir, okay, dann soll es scheinbar so sein.
Und dann wart ihr in einem Konzern?
Und dann waren wir, ja, aber quasi nicht im gleichen Team. Wir hatten dann, als ich unterzeichnet hatte, war es dann noch Virginias Chef, aber mit einem anderen Team. Das hat sich dann geändert, nachdem ich dann angefangen hatte, 4 Monate später. Aber genau, da waren wir für eine Firma tätig, aber ich glaube, da war Virginia schon im Ausland mittlerweile, oder?
Wie alt wart ihr da ungefähr? So Pi mal Daumen.
Das war mein zweiter Job.
28.
Also, 28. Ja, ich frage deswegen, weil bei vielen in dem Alter so das Thema Familie und so weiter ein größeres Thema wird. Thema Vereinbarkeit. Mhm. War euch das ein Begriff? Weil hätte mich jemand vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, was ist das? Also ist doch irgendwie alles, kriegt man doch alles irgendwie hin. Aber Vereinbarkeit ist ja nichts, was man nur Müttern oder Eltern zuschreibt, sondern Vereinbarkeit ist ja das ganze Leben von vorne bis hinten. Deswegen Frage an euch, ist das so Familie und Vereinbarkeit oder Hobbys und Vereinbarkeit, ist das irgendwie schon ein Thema gewesen für euch?
Also Vereinbarkeit als Begriff definitiv nicht. Ich würde mal sagen, der Hauptbegriff, der damals in meinem Kopf rumschwirrte, war Karriere. Ganz trocken zurückgeblickt jetzt einfach mal. Mir war schon immer klar, dass ich irgendwann Mama werden möchte und ich war auch damals schon in der festen Partnerschaft mit meinem jetzigen Ehemann. Aber Work-Life-Balance war, glaube ich, eher der Begriff,
genau,
der damals stellvertretend für das jetzige Vereinbarkeit stand.
Ja.
Und das war ja bei uns in dem Konzern, in dem wir dann gleichzeitig waren, ging es dann irgendwie um so eine Art Freizeitzentrum. Dann gab es abends Yoga-Kurse, Sportkurse, aber wirklich auch ein tolles Angebot, finde ich. Aber am Ende dreht sich ja gerade in Konzernen dann sehr viel darum, wie macht man den Menschen mit BGM-Maßnahmen, mit betriebliches Gesundheitsmanagement-Maßnahmen, das Leben irgendwie so angenehm wie möglich oder halt das ganze Thema Prophylaxe, Rückenbeschwerden, Burnout fing dann so langsam an, Thema zu werden. Das war also wie gesagt 2008, 2009. Ich war in der Zeit in einem 50-50-Verhältnis, 50% Warschau, 50% Hamburg und musste jede Woche fliegen. Mhm. Und habe aber irgendwann dann auch wirklich die Bremse gezogen, weil ich gesagt habe, das erfüllt mich nicht mehr. Es ist so anstrengend. Am Anfang ist es irgendwie alles noch aufregend und toll. Aber wenn du regelmäßig am Flughafen alleine bist und dann abends im Hotelzimmer alleine oder halt dann im Büro sitzt und lange arbeitest, weil du ja irgendwie kein Privatleben dann vor Ort so richtig hast. Also ja, ich hatte Freunde und bin mal essen gegangen, aber meine mir liebste Person war woanders. Mhm. Da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das ist nicht mehr vereinbar.
Ah ja, interessant. Also
da fing es so an.
Mhm. Und wie hast du das empfunden, Nadine?
Mhm, absolut, also Vereinbarkeit war damals zumindest nicht als das Wort ein Begriff, ja, sondern in der Tat Work-Life-Balance. Ich muss aber sagen, ich hatte damals auch andere Prioritäten. Also mir macht auch heute noch Arbeiten Spaß. Mittlerweile machen mir aber auch so viele andere Sachen auch noch Spaß, dass ich da ein ganz anderes Bedürfnis oder einen anderen Wunsch auch habe. Damals hat es mir auch irrsinnig Spaß gemacht. Ich hatte auch richtig coole Chancen bekommen dort innerhalb des Konzerns. Was ich da aufgebaut habe, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so wichtig. Also das nicht. Was ich aber schon sozusagen in der Perspektive hatte, war, damals wusste ich noch nicht, ob ich Kinder bekommen möchte, und tatsächlich habe ich damals eigentlich alle beruflichen Entscheidungen schon danach auch immer getroffen, wie wäre es denn dann, wenn ich dann mal ein Kind hätte und wie wäre der Kontext und wie könnte ich dann zurück danach in den Beruf wieder einsteigen und so weiter. Und deswegen war mein Eindruck auch, also eigentlich war mein Plan gar nicht, dort so lange zu bleiben. Ich war über 5 Jahre dann auch in dem Konzern. Aber dennoch war das immer auch ein Entscheidungskriterium, was ich mit einbezogen habe, ob dieser Arbeitgeber quasi eine Option sein könnte oder nicht. Insofern war das sozusagen gar nicht für den Moment für mich bedeutsam, aber quasi die theoretische Perspektive in die Zukunft. Wobei letzten Endes habe ich das dann auch viel später lernen dürfen, dass irgendwie eine Entscheidung sollte ich für mich irgendwie viel mehr auf das Momentum beziehen und nicht irgendwie auf irgendwelche potenziellen möglichen Optionen in der Zukunft, weil letzten Endes irgendwie doch alles sowieso anders kommt, als man denkt. Aber genau, so sieht das bei mir aus. Und deswegen war es für mich auch zu dem Zeitpunkt, also jetzt mit 27, 28, ich kam vorher aus der Beratung, da hatte ich einen ganz anderen Non-Work-Balance-Lifestyle. Entsprechend war das für mich dann damals hier in Hamburg relativ entspannt tatsächlich. Und ich muss auch sagen, damals hatte ich auch eine ganz andere Energie als vielleicht heute noch. Ja. Ne? Wenn ich dann um 19 Uhr oder so aus dem Büro kam, war ich damals noch topfit und irgendwie konnte bis irgendwie 1 Uhr nachts noch sonst was alles machen und treiben und mich verabreden und Sport und dies und das und war trotzdem funktionstüchtig. Mittlerweile ist das ja auch ein bisschen anders.
Werbung. Ich habe es euch schon mal berichtet. Mein Mann hat ein Beauty-Tech-Unternehmen gegründet, das sich Swan nennt. Hinter Swan verbirgt sich sowohl eine App als auch ein Hardware-Produkt für euch zu Hause, nämlich ein Smart-Spiegel, der nicht nur ein schönes Interior-Piece sein soll, sondern auch die Inhalte der App im Spiegelbild zeigt und über dessen Touchscreen-Oberfläche man die App direkt nutzen kann. Klingt alles etwas kompliziert, ist es am Ende aber gar nicht und wirkt nur so, weil es das so noch nicht gibt. Falls ihr euch da draußen aber für Beauty, für Hautpflege, für Zähne, für Frisuren, Bartpflege, Make-up, Halloween, Schminkanleitungen oder alles rund um euer Gesicht interessiert, ist das sicherlich etwas, an dem ihr in Zukunft nicht vorbeikommt. Und jetzt kommt das große Update. Die App ist brandneu im App Store eurer Wahl zu erwerben. Kostenfrei. Hier sind sowohl schon Tutorials von echten Profis und Spezialisten wie Hair- und Make-up-Artisten ihrer Branche zu finden, als auch von Menschen wie mir. Okay, zugegebenermaßen, ich habe was über Fingernägel gemacht und nicht über meine Schminkroutine, aber genau so soll es sein. Für jeden was zu finden. Also für alle, die Content konsumieren wollen oder eben auch welchen selbst erschaffen. Für Profis und Newbies und Normalos wie mir. Und die erste Welle an Spiegeln im Pre-Order-Sale für 99 Euro wurde vor 2 Wochen in nur 9 Minuten ausverkauft. Die zweite Welle für 199 Euro wird am Freitag, den 4.11. um 11 Uhr released. Und aus Erfahrung kann ich jetzt sagen, man muss schnell sein. Ausgeliefert werden diese dann voraussichtlich im Februar 2023. Die App könnt ihr bis dahin aber bereits auf eurem Smartphone nutzen. Also schaut es euch unbedingt mal an, ladet euch die App runter und vielleicht ist ja auch der Spiegel-Vorverkauf etwas für euch. Ihr findet alles auf www.swanmirror.com oder auf Instagram unter swanmirror-official. Alles auch nochmal in den Shownotes. Und das zweite, was ich euch berichten wollte, ist unser Kinderbuch. Ich habe es ja bereits angekündigt, dass wir ein Kinderbuch in der Pipeline haben. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich vor allem nochmal meinen Mann und mich. Aber auch ganz viele andere wunderbare Menschen, die geholfen haben, das umzusetzen. Und nun ist es endlich erhältlich. Der Hintergrund dazu ist, dass mein Mann zusammen mit seinem besten Freund 2016 einen Männerchor gegründet hat, die Hamburger Goldkirchen. Mit mittlerweile über 70 Mann, die den Leitspruch "Ein Chor, 70 Männer, keiner kann singen" haben. Und genau so ist es. Dennoch füllen sie die Hamburger Stadtparkbühne mit 5.000 Zuschauern, sammeln über 35.000 Euro ein, die sie als eingetragener Verein immer spenden und versprühen viel gute Laune. Ich habe die Geschichte der Goldkirchen in Reimform gebracht. Wir haben sie zusammen mit dem großartigen Illustrator Peter Bartels verbildlicht und drucken lassen. Und ihr könnt das Buch auf www.hamburgergoldkirchen.de für 20 Euro kaufen. Der Gewinn geht diesmal an Kinderkrankenhäuser im Norden. Die Moral des Buches ist genau das zu tun, was man liebt, auch wenn man es nicht perfekt kann. Und wir möchten damit all die kleinen Kikis ermuntern, ihrer Leidenschaft nachzugehen und zu erleben, dass das ganz viel bewirken kann, Spaß und Freude versprüht und das Gefühl von Gemeinschaft doch das Allergrößte ist. Also auch hier, schaut es euch auf Instagram an unter die Hamburger Goldkirchen oder auf www.hamburgergoldkirchen.de und kauft, was das Zeug hält. Rein für den guten Zweck, davon geht nichts an uns. Und rüstet euch schon mal für Nikolaus, Weihnachten und sämtliche Geburtstage. Alles auch nochmal in den Shownotes. Virginia, du hast zu dem Zeitpunkt ja auch schon Führungsposition gehabt und auch von einem, ja nicht rein Frauenteam, aber auch viele Mütter in deinem Team sicherlich.
Doch, es war tatsächlich ein reines Frauenteam zu der Zeit noch und ein fast ausschließliches Mütterteam, als ich noch nicht Mutter war. Und das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung, weil ich da sehr viele Themen, diese klassischen Themen, die auch in diversen Teams, also Mütter und Nichtmütter, dann die Konflikte, die vielleicht auch auftreten und die Herausforderung, auch das fehlende Verständnis, wenn zum Beispiel eine Mutter pünktlich gehen muss, heißt das nicht, dass sie keine Performerin ist oder nicht interessiert ist oder dass der Job keine Priorität hätte, sondern sie hat einfach noch eine zweite Verantwortung und sie muss das Kind um x Uhr von der Kita abholen und kann halt jetzt nicht noch die halbe Stunde variabel dranhängen, wie das halt nicht Mütter oft können, ne? Auch nicht immer. Und oder das ganze Thema Meetings am Nachmittag oder Team-Events, ne, da gab es immer mal wieder Herausforderungen oder Sommerferien, alle wollen sie gleichzeitig Urlaub machen, dann bleibt natürlich sehr viel an den Personen hängen, die nicht, oder das war dann zu dem Zeitpunkt eine Person, die nicht Mutter war, also da gab es schon die ein oder andere Herausforderung. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass ich einige Themen damals nicht komplett durchdrungen habe und verstanden habe. Erst als ich selbst Mutter geworden bin. Also bei allem Verständnis, das ich damals vielleicht schon hatte, definitiv nicht komplett.
Glaube ich sofort. Man steckt nicht drin. Man hat doch irgendwie einen anderen Blickwinkel auf Dinge, wenn man die Situation nicht selbst kennt. Ja. Habt ihr euch zu dem Zeitpunkt schon mal über sowas ausgetauscht? Also habt ihr vielleicht festgestellt, dass du als, ja, ich möchte irgendwann mal Mutter sein, auch einen anderen Blickwinkel habe als, ich möchte wahrscheinlich keine Mutter sein?
Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht explizit. Was bei mir tatsächlich auch immer so, ich nenne ihn fürsorglichen Kritiker, war mein Mann, also mein jetziger Mann, damals noch Freund, der schon immer eine andere Einstellung hatte. Also dieses bis 8 oder 9 Uhr im Büro sitzen war zu der Zeit für mich wirklich normal. Und ich bin dann nach Hause gekommen, habe was gegessen und bin dann oft mit ihm zusammen auf der Couch, also ich bin eingeschlafen, er war wach. Und das ist ja jetzt irgendwie auch nicht so die geile Lebensqualität in der Partnerschaft langfristig. Ja. Und das hat er mir sehr früh gespiegelt. Und es gab auch mal eine Zeit, wo mehrere Säulen gleichzeitig so ein bisschen am Wackeln waren, wo ich so fast in einen Burnout gerutscht bin, mit einem Fuß schon drin war. Und wie gesagt, das war vor den Kindern. Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt sehr dankbar für diese Erfahrung, weil ich bin zum Glück nur mit einem Fuß reingerutscht und habe mir ganz schnell externe Unterstützung über einen Coach geholt. Und bin damit ganz schnell wieder rausgekommen. Also es ging wirklich so um Achtsamkeit dann und mir selbst auch klare Regeln auferlegen und vor allem dieses Thema, was ich damals sehr stark hatte und ich glaube, das haben viele Frauen und auch vor allem Mütter, den Anspruch, den eigenen Anspruch halt einfach so hoch setzen und die Messlatte so hoch setzen, dass man eigentlich selbst erst mit mindestens 120% zufrieden ist, wohingegen andere wahrscheinlich bei 80% schon irgendwie den Hut vor dir ziehen. Jetzt mal übertrieben gesagt. Und das habe ich gelernt, irgendwann so ganz, also wie so eine heilende Perfektionistin auch.
Ja.
Da begann so ein bisschen der Heilungsprozess, dass ich einfach mal so ganz frech quasi die Augen zugemacht habe und gesagt habe, okay, mittwochs gehe ich jetzt mal um 18 Uhr. Ja, und so halber Gleittag. Ja, das waren so die Sprüche, die früher mal kamen. Ne? Mhm. Und das ist wirklich etwas, was, also ich merke richtig, das hatte ich selbst ganz lange in mir dann auch, dieses Mindset, mhm. weil das immer gleichgesetzt war mit Präsenz, mit Performance. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich das rausbekommen habe.
Jetzt hat Nadine gerade den Kopf, also du hast genickt, zustimmend genickt und gleichzeitig habe ich mich so gefragt, wie ist das für jemanden, der, also es gibt ja immer diese Sprüche, Mütter leisten ja sowieso so viel und sie haben so einen perfektionistischen Anspruch an sich selber und jetzt als Nichtmutter, kann man das noch hören oder denkt man manchmal auch so, oh mein Gott, also ich bin auch eine Frau, ich leiste auch viel, ich habe auch einen perfektionistischen Anspruch. Kennst du die Situation auch? Frage ich jetzt so ein bisschen bewusst provokant, sag ich mal.
Ehrlich gesagt, tatsächlich, solche Sprüche begegnen mir jetzt gar nicht so oft. Ich habe jetzt auch gerade parallel, als Virginia sprach, auch darüber nachgedacht. Ich hatte tatsächlich auch nur damals in dieser Konzernzeit auch Mütter bei mir im Team, die sozusagen an mich berichtet haben. Seitdem nie wieder, interessanterweise. Obwohl ich, also das ist 13 Jahre her oder so und ich habe immer wieder Teams seitdem geführt. Aber gerade in Startups gab es einfach weniger Mütter. Nee, tatsächlich kaum. Also sehr, sehr, sehr geringe Quote und schon mal gar nicht dann in meinem Team, weil das dann zum Teil auch meistens eher sehr juniorige Leute waren, die halt bei einem ersten vor allem, die dann auch eben entsprechend weniger vergütet waren und so weiter. Anyway, aber dort die Zeit, ich habe die Mütter auch so empfunden, dass die, ich habe das tatsächlich sehr stark empfunden, dass sie krass effektiv waren. Aber ich hatte so eine doppelte, also ich habe es vor allem sozusagen sehr gewertschätzt, ich habe die auch, würde ich sagen, gut gefördert und auch befähigt auch sozusagen, dass sie sich weiterentwickeln konnten und auch befördert wurden tatsächlich. Wobei ich hatte zwei in meinem Team, die waren auch sehr unterschiedlich, sowohl vom Background her als auch wie sie dann gearbeitet haben. Die eine wirklich von 8 bis 13 Uhr morgens nur und ist immer noch einmal kurz schnell mit zur Kaffeemaschine gelaufen morgens, wenn alle anderen dann irgendwann so gegen 9 eintrudelten. War dann aber auch schnell wieder weg, was bei uns dort in dem Konzernumfeld ungewöhnlich war, weil es sehr viel um den sozialen Aspekt ging und dass man sich sehr viel an der Kaffeemaschine trifft und austauscht. Ja. Und also fairerweise war es auch ein Kaffee, unter anderem Kaffee, also wir können es auch sagen, bei Chibo. Jetzt die Leute auch sich die ganze Zeit fragen, was für ein Konzern. Und dort ist diese soziale und Austauschkultur extrem stark ausgeprägt und auch dieses Thema, was Virginia vorhin sagte, Netzwerken, war dort eben genau in diesem Kontext, Kaffee trinken, lunchen gehen und so weiter, sehr stark ausgeprägt. Und entsprechend die eine Mutter, die halt nur von 8 bis 13 Uhr arbeitete, hat das ein bisschen weniger gelebt, was ich jetzt im Nachhinein noch besser nachvollziehen kann als da, weil ich meinen Teammitgliedern auch immer mit auf den Weg gegeben habe, hey, ne, verknüpft euch und austauscht euch aus und so weiter. Und dass es auch ein bisschen weniger mit dem Team dann sozusagen zu dem Sozialen kam. Aber ich konnte es auch immer nachvollziehen und sie hat einfach krass viel weggeschafft. Also es war einfach, und es war extrem zuverlässig. Also ja, das war auch einfach super. Ne? Und irgendwie fast war es schon so ein bisschen wie, wenn man jetzt vielleicht mit irgendwelchen anderen Kontinenten zusammenarbeitet. Letzten Endes hat sie einfach viel früher angefangen. Das heißt, wenn man nachmittags irgendwie vielleicht noch eine E-Mail, hey, könntest du morgen das, dann kam man dann irgendwann an um 9 und teilweise waren dann die Outputs schon verfügbar. Also genau, also es war einfach insofern sehr, sehr, hatte es auch durchaus viel für sich. Genau, mit der anderen Mutter war es eine ganz andere Konstellation, weil sie eigentlich sozusagen so ein bisschen auf meiner Ebene gewesen wäre, als sie wieder einstieg. Und aber wir haben das sehr sozusagen auf Augenhöhe quasi gelöst. Und sie war sehr flexibel wiederum, hatte nicht unbedingt diese 8 bis 13 Uhr Kontext, Rahmenbedingungen und war sehr flexibler. Nichtsdestotrotz irgendwann, als sozusagen das Team immer größer wurde und im Prinzip zwei andere so ein bisschen an sie berichtet haben, es hat einfach schon immer wieder so Verständnis allseits dann doch gebraucht. Also es war nicht trivial.
Ich finde diese Dynamik zwischen einer Mutter und einer Nichtmutter sehr interessant und auch sehr individuell. Und das, ne, also wie du gerade schon sagtest, die Situationen sind total unterschiedlich. Mhm. Aber auch dieses, dass die Mutter teilweise zu einem gewissen Zeitpunkt den Stift fallen lassen muss und gleichzeitig dann irgendwie von den Nichtmüttern oft erwartet wird, die fangen das ja schon auf. Also es ist in beiden und die Mutter dafür vielleicht aber gewisse Projekte nicht mehr bekommt. Also es kann ja in beide Richtungen sehr unfair laufen. Deswegen finde ich sehr interessant, dass ihr, also welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt.
Ich muss auch sagen, also jetzt mit Virginia die Zusammenarbeit, jetzt so seit Anfang des Jahres so eng, wobei letztes Jahr ja auch schon, da haben wir an einer anderen Startup-Idee gearbeitet, also quasi die letzten 12 Monate eben erstmalig so viel Kontakt zu haben, mit jemandem, also quasi wirklich so hinter die Kulissen blicken zu können, das ist schon auch interessant für mich. Und ich ziehe auch wirklich meinen Hut für alles, was da irgendwie an Themen und wie für so ein Family-CEO eben aufkommt. Aber ja, es sind einfach ganz, ganz andere Rahmenbedingungen, als was ich sonst sozusagen gewohnt war in den letzten Jahren. Mhm.
Ja, und du hast offensichtlich jetzt auch keinen Groll gegen Mütter nee, bekommen, weil du ja jetzt natürlich auch thematisch in einer... Aber gut, da kommen wir gleich zu. Weiter zu Virginia. Wie ging es denn nach der Konzernerfahrung, nach der Festanstellung für dich weiter? Also irgendwann muss ja Familie dann mal eine Rolle gespielt haben.
Genau, ich bin dann das erste Mal schwanger geworden und war tatsächlich 2 Jahre komplett in der Mama-Bubble.
Ja.
War eine wunderschöne Zeit. Ich habe es wirklich auch selbst entschieden und genossen und habe damals angefangen, Podcasts zu hören. Also damals war dann 2015, 2016, das war ja wirklich so die Anfangszeit.
Ja.
Aber gar nicht so sehr mit Business-Fokus und bin dann, nach den 2 Jahren hatte ich das Glück, ich finde es fast traurig, das sagen zu müssen, aber ich hatte das Glück, wieder in meine alte Position, meine alte Führungsposition in Teilzeit kommen zu dürfen.
Ja.
Warum finde ich es traurig? Weil ich es traurig finde, dass wir 2022 sagen müssen, dass jemand Glück hat. Eigentlich ist es ein Geschenk und es sollte selbstverständlich sein, dass jemand, der hochqualifiziert ist und so viel Know-how mitbringt, dann auch wieder in die Führungsposition kommen kann. Und genau das ist ja auch das Thema, das wir angehen wollen. Genau, ich bin zurückgekommen und habe auf einmal gemerkt, alle sprechen von Digitalisierung, Agilität, VUCA-Welt und was nicht alles da für Wörter mir irgendwie um den Kopf geschlagen wurden. Und ich habe gedacht, okay, 2 Optionen. Entweder ich stecke den Kopf in den Sand und es geht vorbei. Und ich habe relativ schnell gemerkt, es geht nicht vorbei. Das ist gekommen, um zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, dann schmeiße ich mich jetzt einfach rein. Ich habe so lange nicht in Weiterbildung investiert. Ich nehme jetzt einfach alles mit an Weiterbildungsangeboten, was kommt. Ich war total angefixt. Ich habe mir eine Keynote angehört von einem sehr guten Speaker. Und der hat irgendwas in mir wachgekitzelt. Ja. Und ich war auf einmal richtig, also ne, ich hatte richtig so ein Feuerwerk, ein Digitalisierungs-Agility-Feuerwerk und bin da mit einem relativ neuen Mindset dann irgendwie auch in Berührung gekommen, weil das hat ja einen massiven Einfluss auf die Arbeitswelt dann auch schon gehabt. Und dann weiß ich, habe ich 2017 das ganze Jahr gearbeitet und in der Zeit hatte ich tatsächlich auch das erste Mal einen Mann. Also nicht das erste Mal ein Mann, sorry, und vorher hatte ich auch schon einen Mann, fällt mir gerade ein, im Team, aber das erste Mal ein Vater, der auch in Teilzeit gearbeitet hat.
Ja.
Und auch da muss ich rückblickend sagen, ich glaube, auch da hat mir manchmal das Verständnis leider gefehlt, weil das noch sehr in einem Kontext war, wo es noch sehr neu und frisch und unüblich war. Und
das heißt, der hatte wahrscheinlich eine Elternzeit und kam wieder auch genau wie du in Teilzeit?
Genau.
Interessant, okay.
Total interessant und sehr... untypisch für diesen, also für Tchibo einfach zu der Zeit und wahrscheinlich auch in anderen ähnlich großen Konzernen noch sehr neu. Und er hat einfach das Thema Elternschaft, geteilte Elternschaft, sehr ernst genommen, was wirklich großartig war. Und es war so schön, das auch mitzubekommen. Und da kam dann aber auch, also ich habe richtig auch gemerkt, bei den anderen Müttern im Team gab es teilweise auch Unverständnis, weil wenn die natürlich das Modell nicht so leben, dann wirft das vielleicht auch Fragen auf. Mhm. Auch vielleicht bei einigen auch, komisch, mein Mann macht aber nicht so viel. Weiß nicht, also sind durchaus Gedanken, die mir auch mal durch den Kopf geschossen sind damals, dass ich gesagt habe, okay, so kann man es auch machen, spannend.
Ja.
Ja, der geht auch einkaufen oder sorgt dafür, dass irgendwie die und die Lebensmittel da sind. Also der hat wirklich aber sehr aktiv in seiner Elternrolle, was ich toll fand. Aber ich glaube, ich habe es damals auch nicht hundertprozentig verstanden oder hatte nicht genug Verständnis dafür, da bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, er hat teilweise von anderen Abteilungsleitern auch oder von anderen Ebenen nicht nur Wertschätzung erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Diskriminierung ein bisschen erlebt hat. Und vielleicht so ein bisschen dieses Belächeln, was ja leider auch häufig noch der Fall ist. Genau, dann bin ich wieder schwanger geworden. Also ich war ein Jahr zurück in der Teilzeit.
Wie hast du denn deine Führungsposition in Teilzeit erlebt? Hast du das alles so unter einen Hut bekommen, in Anführungsstrichen?
Ja, ich hab's wirklich großartig erlebt, weil ich mich selbst nochmal ganz neu kennenlernen konnte. Also gerade dieses Thema Effizienz, was ich vorher ja bei den Müttern in meinem Team und dann auch bei dem Vater erlebt habe, aber dann selbst nochmal erleben durfte. Ich habe in 60% eigentlich den Job mehr oder weniger gemacht, den ich vorher mit 100% zur Verfügung hatte.
Ja, das ist ja auch manchmal das Problem an der Sache.
Absolut.
Dass man eigentlich leistet für 100%, aber kriegt 60% nur bezahlt.
Genau.
Also du hast es einfach geschafft, arbeitszeittechnisch da die Arbeitszeit reinzuquetschen in die 60%.
Ja, aber es hat einen Preis.
Aha.
Und der Preis, also genau das, was Nadine sagte, wie gesagt, Tchibo lebt sehr stark von diesem Socializing- und Networking-Aspekt. Und das ist das Erste, was hinten rübergefallen ist. Das muss ich jetzt auch rückblickend sagen, war das ein Fehler. Das würde ich, wenn mich jetzt jemand fragt, was würdest du jetzt anders machen, wenn du es nochmal, dann würde ich das anders machen. Ich würde mir konkret Zeit blocken für Networking und Socializing, nicht so oft am Platz Mittagessen, sondern ja, wirklich in die Kantine gehen und mir auch die Stunde Zeit nehmen, weil sich das einfach zehnfach auszahlt und amortisiert. Ja. Man sieht quasi nicht den direkten Effekt, aber das ist ein Langfristeffekt, den man hat.
Ja, verstehe.
Und man, das ist ein Investment in die eigene Karriere auch am Ende des Tages. Mhm. Und
ich muss noch eine Frage stellen. Hast du denn eine andere Person zur Seite gestellt bekommen, die dein, die andere Hälfte oder die anderen 40% irgendwie ausgleicht?
Nee. Also ein Teilbereich dessen, was ich in 100% hatte, wurde mir quasi rausgenommen aus meinem Verantwortungsbereich. Also weil sonst würde es ja auch komplett bescheuert aussehen.
Ja.
Das wurde rausgenommen, fairerweise, aber dafür kamen andere Sachen dazu. Also nee, das nicht. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, einfach effizienter zu arbeiten. Und ich weiß auch noch, mein damaliger Chef sagte, ich merke gar nicht, dass du in Teilzeit arbeitest. Ja. Also du bist irgendwie für mich, ne, du schaffst alles, du bist irgendwie ständig verfügbar. Und dann gab es für mich aber einen Schlüsselmoment. In den ersten Wochen habe ich schon gemerkt, ne, das ist schon sportlich, dieses um eine bestimmte Zeit gehen zu müssen. So. Und dann habe ich mich selbst manchmal nachmittags mit dem damals noch BlackBerry, glaube ich, auf dem Spielplatz erwischt und habe gesagt, oh, das fühlt sich nicht richtig an. Ich bin irgendwie weder hier richtig noch da richtig. Und dann bin ich aber nochmal in mich gegangen und gesagt, naja, wer erwartet das denn oder wer macht das denn? Und dann habe ich gemerkt, das bin ja eigentlich ich. Mhm. Also es ruft mich, das ist eigentlich alles von mir, diese Kommunikation ist proaktiv von mir ausgegangen. Ich habe Sachen nachmittags auf dem Spielplatz erledigt. Das ist nicht, dass die mich angerufen hätten. Und dann habe ich es sehr schnell abstellen können und dann war es auch weg.
Mhm. Na,
aber einfach so diese Erkenntnis, okay, wer ist denn da der Treiber? Ja, ich selbst.
Ja. Das sind doch vielleicht dann immer diese 20%, die man überperformen will zu den 100.
Wahrscheinlich. Und auch das ist so ein typisches Mütterthema, glaube ich, dass man das Gefühl hat, wenn man schon weniger arbeitet, dann muss man noch mehr leisten.
Ja.
Und ich glaube, man muss nicht noch mehr leisten, wenn man eh schon genug leistet.
Ja.
Aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Mom-Guilt-Thema auf der Ebene.
Ja. Okay, also ein Jahr bist du zurück gewesen und dann wurdest du wieder schwanger oder war dann
schon? Genau, dann war ich wieder, dann bin ich wieder schwanger geworden und dann war ich in der zweiten Elternzeit und für die zweite Elternzeit habe ich mir was vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, weil ich war insgesamt 11 Jahre bei Tchibo, was super lange ist und was ich nie gedacht hätte, aber es hat einfach alles gepasst. Ich hatte eine erfüllte Karriere und ich hatte Spaß an den Themen und es gab für mich keinen Grund weiterzuziehen.
Ja.
Aber die zweite Elternzeit habe ich mir tatsächlich versprochen, diese Distanz nochmal zu nutzen, was ja auch ein Segen ist, wenn man so alles mal ein bisschen aus der Distanz und Vogelperspektive betrachten kann, dass ich nochmal einen Blick auf meine Karriere und auf, vor allem auf meine zukünftige Karriere blicke und für mich nochmal die Frage beantworte, wo will ich denn jetzt überhaupt noch hin? Was will ich wirklich? Und was für mich schon immer klar war, das People-Thema, das hat mich am meisten erfüllt. Ist aber in diesen ganzen Prozess- und Meeting- und Präsentationsthemen zu kurz gekommen. Und das heißt, es war für mich klar, es muss irgendwie in diese People-Richtung gehen. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht mehr in einem Konzern bleiben möchte, auch nicht in einen alternativen Konzern gehen möchte, weil ich wusste, es ist irgendwie dann doch sehr ähnlich. Und es war relativ schnell klar, dass ich mich selbstständig machen möchte, meine Vision quasi in die Welt tragen möchte. Und was aber das Interessante daran war für mich, dass ich noch gar nicht wusste, womit. Also ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte raus, aber ich weiß noch gar nicht, wohin.
Ja.
Und das war so ein bisschen wie verliebt sein, es kribbelte so ein bisschen und so ein bisschen Freifall. Und dann bin ich zufällig in so einer digitalen Nomaden-Community gelandet und da waren ganz viele internationale Beispiele von Menschen, die sich quasi ihr Leben selbst gestaltet haben und einen Beruf für sich gefunden haben, der sie erfüllt. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich habe dann ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe irgendwie so einen Intuitionskurs gemacht, um noch mal ein bisschen mehr auf meine Intuition zu hören.
Ah,
und
spannend.
Super spannend und habe ganz viele unterschiedliche Formate ausgetestet und habe dann die Entscheidung, über dieses People-Thema bin ich super schnell bei New Work gelandet und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich eine Unternehmens- bzw. Personalberatung mit dem Fokus auf New Work Gründe.
Okay. So. Und das war aber, also Kind Nummer 2 war schon da?
War schon
und
da.
Und du warst in der Elternzeit dessen sozusagen?
Genau, genau.
Das heißt, offiziell noch angestellt bei Tchibo und mehr oder weniger abgesichert, in Anführungsstrichen?
Genau.
Und aus der Elternzeit heraus dann gegründet?
Ja, nee, da war, also Exit war schon vollzogen.
Ach so, war
quasi
schon durch.
Genau, war schon durch und dann gegründet, als ich schon raus war. Und genau, das war Oktober 2019.
2019.
Ja.
Direkt am Puls der Zeit würde ich jetzt mal so behaupten, ohne jetzt wirklich die Zahlen im Kopf zu haben, aber da war New Work ja wirklich, ne?
Es war relativ frisch.
Ja?
Also ich glaube ehrlich gesagt, New Work ist ein bisschen inflationär mittlerweile verwendet und ich glaube auch falsch belegt, nicht so wie es im Ursprung eigentlich belegt sein sollte. oder was die Idee dahinter war. Aber ja, 2019, doch, es war, glaube ich, es war gerade, es waren die Anfänge in Deutschland. Es war aber noch eine sehr kleine Bubble.
Das heißt, du musstest schon auch deine zukünftigen potenziellen Klienten irgendwo auch überzeugen oder kamen die automatisch zu dir, weil die es interessierte, die wussten Bescheid?
Beides.
Ja.
Ja. Teilweise überraschend, wie sie zu mir gefunden haben und teilweise, was super spannend war, fing ja Corona an, Anfang 2020. Und auf einmal waren ganz viele Kandidaten auf dem Markt und die haben dann auf einmal zu mir gefunden. Und das waren Kandidaten, die halt auf der Suche waren nach Recruitern, die das Thema New Work auf dem Zettel haben und da irgendwie so die Brücke schlagen können zwischen den Werten. Und da habe ich unheimlich viele wertvolle Gespräche mit Kandidaten geführt und herausgefunden, wie die ticken und dass vor allem auch Nicht-Mütter oder Nicht-Eltern Vereinbarkeit leben wollen. Und das fand ich super spannend. Ich habe es natürlich vorher in den Büchern gelesen und alles, was New Work-Theorie ist. Und da hat sich das aber total bewahrheitet, dass Top-Kandidaten halt manchmal auch nur 4 Tage die Woche arbeiten wollen. Und das, fast empirische Forschung war das. Also ich ärgere mich im Nachgang, dass ich das nicht irgendwie dokumentiert habe, richtig als Studie vielleicht auch. Aber das war eine super spannende Zeit.
Ja.
Genau, und diese Idee, Mom-Hunting zu gründen, und dann übergebe ich gleich mal an Nadine, kann sie mal sagen, wie das aus ihrer Perspektive ist, die ist da quasi geboren worden. Das war so ein bisschen der Kern. Ich habe in dieser Findungsphase, als ich noch nicht sicher war, wohin die Reise gehen soll, habe ich für mich einmal definiert, ich möchte die Arbeitswelt revolutionieren und Frauen bzw. Mütter sichtbarer machen. Das weiß ich noch, da saß ich mit Nadine und unseren Müttern saßen wir irgendwie am Vorweihnachtstisch und haben polnische Spezialitäten gegessen und dann habe ich das einmal
polnische Spezialitäten.
Und dann habe ich das da einmal
gefressen, wahrscheinlich aber eher als gegessen, Entschuldigung.
Und dann habe ich das einmal formuliert und ich merkte, das hat was mit mir gemacht, aber ich wusste noch nicht, wohin die Reise gehen würde und ich habe dann einfach spontan diesen Namen Mom-Hunting mir überlegt, irgendwie so von Moms
damals
und Headhunting. Damals schon, ja.
Da an dem Tisch?
Nee, nicht an dem Tisch, aber in der Phase,
okay,
genau.
Guck, das wusste ich gar nicht.
Und habe dann, als ich gelauncht habe, das auch einfach mit gelauncht 2019, aber ich habe mich dem Thema nicht großartig gewidmet.
Also innerhalb der
der New Work People,
ja,
genau.
Okay,
da
war
so quasi eine kleine Landingpage und stand schon irgendwie. Also so diese Idee war da, aber sie war noch nicht ausgereift und es war, jetzt rückblickend war es auch zu früh, definitiv. Jetzt ist das Timing.
Jetzt
bin ich einfach deswegen auch so dankbar, dass Nadine, dass ich sie dafür gewinnen konnte und dass sie da auch irgendwie dieser Funke, dass der übergesprungen ist und dass wir das Ding jetzt richtig launchen können und auch richtig ein Geschäftsmodell aus dieser Idee machen können.
Ja.
Und da bin ich einfach sehr dankbar, weil Nadine da den richtigen Blick und den richtigen Drive und die Expertise mitbringt, wie man sowas dann auch wirklich umsetzen kann.
Ja, spannend. Also New Work People bleibt sozusagen dein Baby und du bist mitverantwortlich für Mom-Hunting. Wie kam es dazu überhaupt? Also am Küchentisch saß sie offensichtlich schon zusammen bei leckeren Speisen. Aber war es gleich so ein Thema, wo du gesagt hast, ja, oder hast du dich nicht angesprochen gefühlt?
Fairerweise war es tatsächlich ein bisschen andersrum. Also letztes Jahr bin ich aus meiner letzten Anstellung dann rausgegangen bei diesem Startup, wo ich by the way auch tatsächlich 80% nur noch gearbeitet hatte. Trotz, also ich war COO dort und habe, ich glaube, also den größeren Teil der Zeit in Teilzeit sozusagen verbracht.
Darf ich da ganz kurz anfangen?
Ja, gerne.
Also weil du hast ja schon mehrmals gesagt, dass ein großer Treiber in deinem Leben Freiheit ist.
Mhm.
Ist das dann dafür auch der Treiber gewesen, dass du gesagt hast, mir reicht das, was ich monetär rausbekomme bei 80%, und ich möchte mit meinem Leben noch andere Sachen anstellen, als nur zu arbeiten? Oder wie kam es dazu?
Ja, wie gesagt, ich hatte ja wirklich schon davor auch 2 weitere Anläufe, mich selbstständig zu machen, weil einfach, also zum einen möchte ich, also es ist mir schon seit Anfang 30 ungefähr, immer mal wieder war ich nicht ganz so konsequent, aber ich möchte unbedingt was Sinnvolles machen, also dass ich das Gefühl habe, dass ich meine Energie und Ressource in etwas reinstecke, an das ich glaube und dass diese Welt zu einem bisschen besseren Örtchen macht mit meinem Beitrag. Und habe mir schon meine Jobs auch weitestgehend danach ausgesucht. Also das Startup, wo ich jetzt zuletzt war, war auch mit der Vision, die Textilindustrie nachhaltiger zu gestalten. Und das war schon auch für mich immer ein sehr starker Drive, sozusagen morgens aufzustehen und obwohl es eine sehr langfristig angelegte Geschichte war, die nicht unbedingt zu 100% erfolgsversprechend ist, wird man sehen müssen, aber deswegen so eine Sinnstiftung, das war eigentlich, glaube ich, würde ich sagen, hinter der selbstbestimmten, hinter dem Wunsch, mein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Deswegen das Monetäre, ich meine, sagt man ja auch, ne? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heutzutage mit Inflation und so weiter aussieht, aber dass irgendwie ab einem Jahresgehalt, ich weiß nicht, 75k oder so brutto, dass ab da sozusagen eigentlich der Faktor an mehr monetärem Einkommen, dass es eigentlich gar keinen Einfluss mehr hat auf sozusagen das Happiness-Gefühl oder die, ja, auf das Glück. Aber deswegen ist das für mich gar nicht so, ich brauche natürlich was, um, das merke ich jetzt auch gerade tatsächlich, das ist ein großer Stressfaktor, den ich so auch noch nie kannte. Deswegen ist es schon für mich irgendwie bei der Selbstständigkeit, das war mir klar vorher, aber so gespürt wie jetzt gerade ist das für mich neu und auch ein bisschen, also oder sehr viel größer, als ich erwartet hätte. Aber zurück zu deiner Frage. Nee, es ist wirklich mehr sozusagen, dass ich das Gefühl habe, es steckt so viel irgendwie auch in mir und ich habe so viele Ideen, bin auch so kreativ und habe einfach Bock, was zu reißen, was irgendwie, ja, und im Idealfall dann eben auch noch mit jemandem, mit dem das auch noch so gut zusammen klappt.
Ja.
Das war eher so mein Hintergrund von dem Wunsch, mich selbstständig zu machen.
Ich finde das großartig, weil gerade was Virginia auch am Anfang meinte, so mit Ende 20 ist man so Karriere, ne? Und dann kommt irgendwann so der Twist, egal ob Kinder ins Leben kommen oder nicht, wo man so denkt, okay, es ist nicht, it's not all about the work or the money.
Absolut.
Es gibt so viele andere Sachen und egal, womit man das füllt, ob es mit einem Hobby ist, mit einer weiteren Selbstständigkeit, mit irgendwas.
Total. Für mich war es auch krass, tatsächlich damals, als ich aus Chibo rausgegangen bin, ich habe auch gekündigt selber, also und bewusst auch ohne etwas zu haben, weil ich mir immer dachte, also tatsächlich war es eigentlich sogar ein bisschen absurd, also viele Leute konnten es auch gar nicht nachvollziehen, weil ich eine mega Karriere gemacht habe bei Chibo und sicherlich noch sehr, sehr viele Chancen dort gehabt hätte. Aber ich dachte einfach, okay, mein Leben ist irgendwie, mein Lebenslauf ist irgendwie so perfekt und wirkt wie so ein perfekter roter Faden. Habe ich da nicht vielleicht irgendwas verpasst oder bin ich da wirklich immer meinen Leidenschaften gefolgt? Habe ich nicht vielleicht die Ballettkarriere verpasst? Also Ballett wäre eh zu spät gewesen, aber du weißt, was ich meine. Genau. Deswegen wollte ich mir bewusst die Zeit nochmal nehmen, nochmal so einen kleinen Sidestep zu machen, weil da war ich dann, glaube ich, 30 oder 31 und dachte mir, ehe ich jetzt irgendwie weiter da irgendwo so reingesogen werde in so einen Strudel, wo es immer schwerer wird, wahrscheinlich rauszukommen, möchte ich mir das nochmal anschauen. Und zweitens hatte ich auch da schon eben mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, habe auch so einen Anlauf gestartet. Was ich komplett unterschätzt habe, war, und da bin ich echt in meine größte Lebenskrise reingerutscht, meine Selbstidentifikation war sehr stark verankert mit meiner Position.
Ja.
Und nicht nur das, also, ne, und ich bin gar, also, Virginia weiß es, ich bin gar nicht so getrieben, ne? Ich brauche keine Statussymbole und gar nichts. Aber wenn man jahrelang sozusagen so ein bisschen danach getrimmt ist, was mir auch fehlte, war wirklich das Thema Anerkennung.
Ja.
Als ich dann raus war, also sozusagen wirklich so diese, ne, diese Anerkennung, Wertschätzung.
Das merkt man erst, auch, wenn man
absolut, raus wenn man raus ist. Ja. Also ich bin in so ein krasses Loch gefallen und ich habe damals mit meinem damaligen Freund zusammengelebt, der dann immer noch bei Chibo gearbeitet hatte. Das heißt, er kam nach Hause, hat so ein bisschen die Gerüchteküche irgendwie immer mitgebracht, was mich natürlich auch brennend interessiert. Aber irgendwie so nach und nach bin ich echt immer mehr in so ein, ich hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr. Ich hatte auch gar keine Selbstliebe mehr und wusste gar nicht so richtig, wer ich eigentlich bin hinter sozusagen dieser Rolle. Und das war wirklich also ich bin total dankbar, also die Zeit war echt mies und letzten Endes kamen da noch andere Themen dazu mit meinem sehr alten Vater und ist jetzt auch an dieser Stelle vielleicht nicht so wichtig, aber diese Krise sozusagen hat mich sehr stark sozusagen auch nochmal dazu verleitet, mich sehr stark mit mir selber auseinanderzusetzen. Es hat wirklich ein paar Jahre auch gedauert, bis ich wirklich quasi so diese Lebensfreude und wieder habe aufbauen können, aber in dem Sinne war das auch eine sehr wichtige Zeit, um sozusagen dieses ganze Bewusstwerden und was ist denn sozusagen für mich der Sinn in meinem Leben und was ist so mein Nordstern, das damit aufzubauen wieder.
Du hast ganz am Anfang mal gesagt, dass du bewusst nicht Mutter bist. Wäre das ein Zeitpunkt gewesen, wo das vielleicht ins Schwanken kam, weil man so nach einem Inhalt oder nach einem Sinn des Lebens sucht?
Also ich war mir da einfach, also ich irgendwie damals wusste ich, also zu der Zeit tatsächlich wusste ich gar nicht, was ich überhaupt will. Was ich damals gemacht habe tatsächlich war Eizellen einzufrieren, weil ich mir dachte, das ist für mich so eine Art Versicherung. Irgendwie sozusagen mich damit, das Thema erstmal zu parken, weil ne, meine Beziehung war dann irgendwann futsch und weg und mir war klar, okay, ich habe da jetzt auch gar keinen Raum für irgendwie einen neuen Mann. Das heißt, irgendwie das Thema Kinder war, unabhängig davon, ob ich möchte oder nicht, erstmal jetzt irgendwie für unbestimmte Zeit sozusagen weg vom Fenster. Deswegen habe ich das tatsächlich sozusagen damals noch gemacht, die Eizellen einzufrieren, um mir einfach Zeit zu kaufen, in Anführungsstrichen. Ne? Weil was kann man da machen in so einem Moment? Und so ne, bewusst habe ich mir das dann schon überlegt. Ich zumindest das Thema parke ich mir so ein bisschen mit dem, was mir dann eben zur Verfügung steht, zur Seite. Genau, deswegen die damals Kinder oder nicht waren tatsächlich, das war dann gar nicht das Thema. Da hatte ich einen anderen, da ging es dann wirklich erstmal darum, so nach und nach so die einzelnen Säulen im Leben aufzubauen. Wie gesagt, eigentlich hätte ich mich schon selbstständig machen wollen, habe so leicht damit gestartet mit so einem ITler, irgendwie hat mir an einer Idee gearbeitet. Aber mein Mindspace war einfach gar nicht so darauf ausgerichtet, jetzt dort die mega coole Idee mit Vollpower irgendwie aufzugleisen, einfach weil ich mit meinem Vater und auch einfach mit meinen eigenen Themen und dann immer mit der Beziehung so viel gestruggelt habe, dass das einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. Und dann letzten Endes bin ich dann tatsächlich auch wieder bei der Otto Group gelandet. Auch total durch Zufall, aber letzten Endes musste ich dann einfach irgendwann zusehen, quasi eine Säule nach der nächsten aufzubauen, also quasi Geld reinzuholen, damit ich quasi mir eine Wohnung finanzieren kann und einfach quasi das Thema so ein bisschen.
Step by step.
Genau. Und letzten Endes war es auch super dort und eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich um nichts missen möchte. Genau, aber insofern war auch da das Thema Muttersein oder nicht, noch nicht so im. Auch die Fragestellung dazu gar nicht so im Fokus. Also damals hätte ich gesagt, wahrscheinlich 50-50 für mich.
Mhm. Das heißt, aber bis dahin bist du zwar irgendwie bewusst nicht Mutter, aber man weiß ja nicht, die Eizellen hast du ja zumindest eingefroren. Also die Möglichkeit gäbe es ja nach wie vor, auch heute noch. Ab wann kam da der Zeitpunkt zu sagen, es ist durch, das Thema ist abgelaufen oder abgefahren, der Zug ist abgefahren?
Also letzten Endes ja auch, je mehr man sich mit sich selber auseinandersetzt tatsächlich. Ne? Also weil was mir irgendwann aufgefallen ist einfach, was ist eigentlich so die gesellschaftliche und externe Prägung? Also was ist irgendwie so einfach der, ich glaube heutzutage ist es vielleicht echt nochmal anders als jetzt vor, ne? Ich meine, ich bin jetzt 41, vor 10 Jahren oder sowas. Oder in meiner Welt war es irgendwie normal, okay, man lernt jemanden kennen, vielleicht heiratet man oder auch nicht, aber damals haben eigentlich fast alle geheiratet. Und gründet dann eine Familie. Das war einfach so das Normale. Und deswegen habe ich das gar nicht so in Frage gestellt, weil es irgendwie so das Normale war. Und irgendwann später habe ich einfach dann festgestellt, für mich, für mich fühlt es sich einfach nicht so an, als wäre das der Weg, der für mich der richtige ist. Fairerweise habe ich persönlich dann auch nie dieses, was vielleicht viele andere Frauen haben, dieses Hormonelle oder so, einfach dieser Wunsch und dieser, das könnt ihr besser beschreiben als ich, weil ich habe es einfach nicht gehabt. Ich habe einfach diesen intrinsischen inneren Wunsch und auch dieses hormonell bedingte oder so habe ich nie verspürt. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es, wenn dann eher so extern auferlegt war. Und mit dem ich mich, weil seit Kind als an war es irgendwie so, ich dachte immer, es würde irgendwann so sein, dass ich halt irgendwann mal eine Familie gründen würde. Deswegen war es, das war quasi der Preset. Und davon habe ich mich dann so nach und nach gelöst. Und fairerweise habe ich dann auch irgendwann so mit Mitte 30 einen Mann kennengelernt, mit dem ich dann auch 3 Jahre zusammen war, der 2 Kinder hatte.
Ja.
Und der von vornherein gesagt hat, er möchte keine weiteren Kinder. Und entsprechend war auch das dann eine Entscheidung. Ich habe mich dann entschieden, mit ihm zusammen mich nicht dann deswegen zu trennen. Und deswegen auch da war es ja quasi dann auch schon nochmal mehr in die Richtung zu gehen, okay, die zeitliche oder die biologische Uhr tickt ja und mit Mitte 30, die Frauenärzte würden ja wahrscheinlich irgendwie schon aufkreischen, wenn man sozusagen sich da nochmal nicht darauf fokussiert, wenn man Kinder haben wollte. Und deswegen war das dann sozusagen auch nochmal einen Schritt entfernt. Und ehrlich gesagt, so wirklich endgültig entschieden habe ich mich dann wirklich erst vor, ich glaube mittlerweile 3 Jahren. Da sind ganz, ganz, ganz viele Dinge passiert. Unter anderem ist dann auch irgendwann mein Vater gestorben, der war auch 85 und wollte auch schon sterben, aber es sind mehrere Dinge so zusammengekommen, wo ich so ein paar einschneidende Lebensentscheidungen getroffen habe und seitdem fühle ich mich krass erleichtert.
Das glaube ich, ja.
Aber fairerweise die Eizellen aufgetaut oder
ach so, hast du gemacht?
Ja, ja, das habe ich tatsächlich jetzt erst dieses Jahr gemacht.
Ja, okay. Aber stelle ich mir auch sehr befreiend vor, auch weil man eben diese von außen auferlegten Druck und du hast sicherlich auch die eine oder andere Frage bekommen oder guten Ratschlag.
Mhm. Und ehrlich gesagt, selbst irgendwie, selbst sowas wie, wenn man irgendwie einen Mann kennenlernt oder so, irgendwie automatisch hat man irgendwie, oder hatte ich, irgendwie so einen Filter, irgendwie, okay, ist das ein potenzieller Vater, ne? Also auch wenn das nicht unbedingt für mich, selbst wenn das vielleicht 80-20 sogar eher nicht ist, aber trotzdem ist es ein ganz anderer Filter und jetzt kann ich da viel freier drauf schauen, weil, was brauche ich von dem? Eigentlich nichts, dass ich Spaß mit dem habe oder dass er mich respektvoll behandelt und dass er cool ist, aber ich brauche nicht irgendwie, okay, hat er gute Gene, irgendwie ist er gut aufgestellt, irgendwie hat er, anderes Thema wahrscheinlich.
Aber wahrscheinlich schon einen oder anderen Hinweis und Ratschlag von außen auch kassiert, ne? So, bist du dir sicher oder das wirst du bereuen oder so? Kann ich mir vorstellen, dass man da so...
Ja, tatsächlich relativ wenig. Ich habe es bei anderen Freundinnen mehr mitbekommen, die, glaube ich, aber vielleicht auch tatsächlich noch mehr den Wunsch gehegt haben und das zu denen gepasst hätte. Und die haben auch relativ früh immer, und das finde ich auch, wenn ich in deren Schuhen gesteckt hätte, das stelle ich mir sehr anstrengend vor, dass sie sich wirklich fast schon wie so erklären müssen, warum sie jetzt noch keinen Freund oder keinen Mann gefunden haben und so. Das hatte ich weniger, vielleicht wirklich, weil ich das schon immer ausgestrahlt habe, dass ich einfach so ein freiheitsliebender Mensch bin und Das sagen mir auch mittlerweile richtig viele Leute, dass es einfach auch echt zu mir passt, diese Entscheidung. Und das, also das spüre ich ja auch. Aber vereinzelt schon. Ja. Vielleicht auch Freunde eher so von früher. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch. Ich habe Freunde in Paris besucht und ein Kumpel von mir von damals sagte dann, wie, du willst keine Kinder und oh Gott, aber dann, wenn du dann mit irgendwie, weiß ich, 75 irgendwie Weihnachten feierst, dann bist du ja ganz allein. Und ich sehe, Moment, also das ist für mich aber auch definitiv die falsche Motivation, dann Kinder zu bekommen. Also,
ja. Und dann können also, die nicht. Und dann
also erstens glaube ich irgendwie, ne, also finde ich das relativ egoistisch sozusagen, fast schon irgendwie aus so einer Motivation heraus. Und zweitens, ehrlich gesagt, also mein Sozialleben ist so groß, ich habe so viele Freunde und Bekannte. Im Zweifelsfall habe ich sogar mehr Leute um mich rum als du, gar nicht, um das so zu messen, aber ja, der war sehr vereinzelt nur solche Anmerkungen.
Aber ich kenne auch wirklich, da muss ich einmal kurz einen Kommentar, ich kenne niemanden, also ich habe keine Freundin in meinem Freundeskreis, die wahrscheinlich so große Herausforderungen damit hat, ihr Leben zu vereinbaren ohne Familie. Also Nadine hat einfach so einen riesen Freundeskreis, ne, und so viele liebe Menschen um sich herum und so viele Hobbys und so viele Interessen und Nadine ist irgendwie gefühlt überall. Und muss das ja auch alles unter einen Hut bekommen. Und ich finde es total, also auch ich freue mich total, dass ich da so viel Einblick jetzt bekomme. Und quasi so, manchmal bin ich ein bisschen neidisch im positiven Sinn. Ich gönne es ihr von Herzen, aber dann denke ich, ach, ich würde jetzt auch gerne das machen. Ja. Geht aber nicht. Das sind dann, glaube ich, auch die Unterschiede, die wir erleben. Aber halt mit ganz viel Wohlwollen und Wertschätzung und keinem negativen Neid in dem Sinne. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte zu dem Thema Identität, ne, wo du vorhin sagtest, Nadine, dass du dich so stark auch mit deiner Position identifiziert hast oder mit der Rolle. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo Mütter richtig dran zu knabbern haben, wenn sie quasi merken, sie sind schwanger. Ich weiß nicht, ob es allen Müttern so geht, aber ich weiß, dass es vielen Müttern so geht. Und mir ging es auch so, als ich wusste, ich bin schwanger. Diese ganzen Gedanken und diese ganze dunkle Wolke, die über einem ist und wo man denkt, okay, wie geht's denn danach weiter? Ne? Ich habe jetzt so viele Jahre investiert an Energie, an Zeit, an Passion und jetzt ist dieser Cut da und ich weiß, diese Unsicherheit auch, was wird denn aus meiner Karriere? Und man weiß ja auch überhaupt nicht, wie sich das dann anfühlt, Mutter zu sein, wenn es das erste Mal ist. Und dann quasi mit dieser Unsicherheit zu leben und halt auch nicht mehr sich mit dieser Rolle zu identifizieren, sondern auch eine komplett neue Identität sich aufzubauen. Und ich erlebe es ganz häufig, dass Mütter gerade nach der Elternzeit so klein mit Hut sind, weil sie halt genau auch leider nicht diese Wertschätzung gespiegelt bekommen. Und das projiziert sich dann einfach auf die Selbst, auf den Selbstwert auch.
Ja,
ne?
Absolut.
Und genau da wollen wir ja auch ansetzen. Und so wie Nadine sagte, auch die Mütter empowern und sie begleiten und ihnen quasi das Werkzeug an die Hand geben, damit sie wieder, wenn es denn der Case ist, also ich glaube, wir haben unterschiedliche Szenarien, aber viele der Mütter, die halt in Elternzeit sind und danach zurückkommen wollen, dass sie trotzdem einem Job nachgehen können und ihre Karriere weiterverfolgen können, die ihrem Level angemessen ist und nicht unterhalb ihrer Qualifikation, sondern vielleicht sogar noch eine Entwicklung, weil Mom Bootcamp, wissen wir alle, bringt auch ein bisschen was und lehrt ein Neues und man gewinnt neue Skills dazu, die auch unheimlich wichtig sind für die zukünftige Arbeitswelt übrigens. Also diese ganzen Future Hot Skills sind sehr deckungsgleich mit Mom Skills oder Parenting Skills. Yeah. Und genau da wollen wir einfach ansetzen, dass wir sagen, wir wollen sie empowern und wir wollen ihnen nochmal spiegeln, wie toll sie sind, was sie können, was sie an Kompetenzen mitbringen und sie auch dazu befähigen, die Entscheidung zu treffen, wo sie hingehen wollen und wo sie sich hinentwickeln wollen. Also so ein bisschen wieder dieses Thema selbstbestimmte Karrieregestaltung.
Ja.
Ne? Und nicht einfach damit zufrieden zu geben, wenn sie es wollen, ist auch fein, aber meine These ist, viele wollen es nicht, viele wollen was anderes für sich und wissen aber nicht so richtig, wo sie die Rahmenbedingungen finden, um das machen zu können.
Okay, lass uns nochmal praktisch einsteigen jetzt. Wir haben jetzt sehr viel über eure Situation gesprochen, einfach um auch klar zu machen, wie das Ganze entstanden ist und was ihr so für Menschen seid, die dahinter stecken und sich das Ganze ausgedacht haben. Also das Ganze heißt Momhunting. Wird eine Plattform, eine Recruiting-Plattform, die aber so ein bisschen neue Wege geht und das Ganze, das Pferd von hinten aufzäumt sozusagen. Mhm. Ist das so richtig formuliert?
Ja, super formuliert.
Und wie sieht das praktisch aus? Also ich bin jetzt Mutter, ich bin in der Elternzeit gewesen, 1-2 Jahre, keine Ahnung, und merke, ich will nicht dahin zurückgehen, wo ich herkomme. Mhm. Ich fühle mich da nicht gut aufgehoben. Jetzt suche ich Momhunting und was passiert jetzt?
Dann registrierst du dich bei uns und füllst dein Profil aus. Bist nicht mit deinem Namen und deinem Bild sichtbar. Das ist komplett anonym, einfach um auch deine Privatsphäre zu wahren. Und weil wir auch sagen, wir sind eine Diversity-Recruiting-Plattform, das ganze Thema Unconscious Bias, es tut nicht Not, ein Gesicht oder einen Namen zu sehen, um zu entscheiden, ob die Person erstmal passfähig ist. So. Und du registrierst dich, vervollständigst dein Profil und im Idealfall sieht ein familienfreundliches Unternehmen dein Profil und spricht dich an. Also wir haben das Reverse Recruiting, deswegen das Pferd von hinten aufgezäumt. Die Unternehmen bewerben sich bei den Moms. Ist ja klar, das Talent steht heutzutage im Mittelpunkt. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt und es wäre gar nicht der Zeit angemessen und angepasst zu sagen, das Talent muss sich beim Unternehmen bewerben. Es funktioniert ja auch nicht mehr. Also der Markt hat sich gewandelt. Ja.
Und woher weiß ich, dass das Unternehmen ein familienfreundliches Unternehmen ist?
Also es gibt bestimmte Fakten, die wir abfragen und Fragen, sehr konkrete Fragen mit Zahlen, Daten, Fakten, die sie belegen, wenn sie sie dann haben. Wir arbeiten nicht nur mit Unternehmen zusammen, die schon 10 von 10 Punkten auf der Familienfreundlichkeitsskala haben, sondern es geht uns viel mehr um Haltung und Kultur und die Absicht, wo sie sich hin entwickeln möchten, weil wir einfach selbst gelernt haben und auch aus einer Studie, die wir haben eine Umfrage gemacht mit Career Moms, wissen wir, dass das das Wichtigste ist. Also quasi die Haltung und die Offenheit für Flexibilität, das Verständnis für die Situation ist wichtiger als irgendeine Quote, die erfüllt ist oder nicht.
Ja. So. Also die Motivation einer Mom, sich bei euch zu bewerben, steht völlig außer Frage, kann ich nicht verstehen. Wie bekommt ihr die Unternehmen? Also die könnten ja auch sagen, es muss jetzt keine Mutter sein, die bei uns anfängt, sondern es kann XY sein.
Mhm. Witzigerweise tatsächlich, du sagst, es ist aus Mütterperspektive so völlig gar keine Frage. Wir erleben es gerade andersrum tatsächlich ähnlich, dass es eigentlich für die Unternehmen gar keine Frage ist. Mag natürlich sozusagen so ein bisschen Bias sein, dass die sich für uns interessieren, tatsächlich genau diese Haltung mitbringen.
Ja.
Ne, dass sie sagen, hey, wir haben einfach gar nicht mehr die Wahl und wir möchten ja auch familienfreundlich sein, weil letzten Endes, wir müssen diese Mütter für uns gewinnen und das ist ja auch einfach, auch Employer Branding seitig und so weiter, einfach so ein Kernfaktor. Aber wir müssen die Unternehmen Status quo überhaupt nicht überzeugen. Also wir sind tatsächlich auch schon, würde ich sagen, also ich bin überrascht, wie unfassbar positiv die Reaktion ist der Unternehmen. Man muss dazu sagen, wir launchen ja auch erst in ein paar Wochen, vielleicht wenn der Podcast rauskommt, werden wir gerade gelauncht haben. Wir haben bis jetzt nur wenige LinkedIn-Posts geschaltet und haben eine unfassbar große Resonanz, haben schon einige Zusagen auch schon von spannenden Firmen, von spannenden Arbeitgebern, die eben mit uns arbeiten wollen. Und dort starten wir jetzt sozusagen schon hinter den Kulissen eben mit der Vermittlung. Also man muss dazu sagen, du hattest vorhin gefragt, wie funktioniert das? Die Mütter registrieren sich, die Firmen registrieren sich genauso. Wie Virginia schon sagte, sie teilen ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wo sie können. Also letzten Endes, je mehr sie ausfüllen, desto besser. Also auch, dass wir fragen, weiß ich, wie viele Mütter in Führungspositionen habt ihr denn? Wie viele Teilzeitkräfte in Führungspositionen habt ihr? Und so weiter und so fort. Sodass sozusagen beidseitig sowohl die Mütter die Firmen danach filtern können, als auch die Firmen, also nicht auf den Faktoren, Fakten, aber auf anderen Fakten die Mütter filtern können. Und wir stellen den Unternehmen aber auch qualitative Fragen, wo sie eben genau das sozusagen darstellen, wie sie es denn intern leben, um einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. So. Und wie geht es dann weiter? Letzten Endes, die Firmen können dann quasi auf die anonymen Profile zurückgreifen, danach filtern und quasi dann die Mütter anschreiben oder ansprechen, um sie quasi einzuladen in den letzten Endes dann Recruiting-Prozess. Was wir auch anbieten, ist, dass wir den Firmen sagen, hey, wenn ihr quasi Unterstützung dabei braucht in diesem Prozess, dann teilt mit uns sozusagen die Profile, die Stellen, die ihr besetzen möchtet und wir erledigen diesen Part für euch.
Ah, ja.
Und auch da, ehrlich gesagt, war das ursprünglich gar nicht Idee der Value Proposition, aber letzten Endes haben wir durch die Gespräche, die wir jetzt schon geführt haben mit den Firmen, war das sozusagen eigentlich sogar von denen angestoßen und gewünscht, dass sie quasi noch mehr an die Hand genommen werden und dass dieser Part der Arbeit oder dass es ihnen abgenommen wird, dass wir sozusagen den Profile vorschlagen von den Müttern und dann werden sozusagen auch die Mütter und die Firmen quasi sich selbst überlassen für den restlichen Prozess, aber dass wir da quasi mit eingreifen.
Spannend. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das gerade für Unternehmen wichtig oder interessant sein könnte, die eben noch nicht gut aufgestellt sind auf diesem
Absolut. Feld. Absolut. Auch das kriegen wir zu hören. Ja.
Dass man gerade bei den Fragen, wie viele Mütter in Führungspositionen habt ihr eigentlich? Leider null. Wir würden es gerne ändern.
Ja. Aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber diskutiert. Was ist denn besser?
Genau.
Jemand, der schon 10 Mütter in Führungsposition hat und es aber nicht so gut hinbekommt?
Ja.
Oder jemand, der da mit Vollpower Bock drauf hat und da total offen drauf ist und Wertschätzung mitbringt und dann quasi den ersten Fall mit uns zusammen auf die Beine stellt? Das ist ja nicht unbedingt schlechter.
Ja, absolut.
Also irgendwo muss man ja anfangen und Veränderung startet einfach, indem man es macht.
Ja, ja, stimmt.
Und eine Ergänzung vielleicht noch, was wir auch den Müttern noch zusätzlich anbieten, wenn die Unternehmen es möchten. Also wir machen auch sehr viel bewusst nicht obligatorisch, sondern auf Augenhöhe, dass sie Referenzen zur Verfügung stellen. Also richtige, echte Testimonials aus dem Unternehmen, mit denen die Mütter sprechen können, damit sie einen echten Einblick bekommen. Ja. Weil am Ende des Tages, seien wir ehrlich, Familienfreundlichkeit, wissen wir alle, ist ein Erfolgsfaktor im Recruiting. Und wird zukünftig noch wichtiger sein, auch vor dem Hintergrund Pflege und so weiter, alternde Gesellschaft. Also da wird noch ganz viel passieren und auch das Thema Väter, die aktiv an der Elternschaft teilnehmen möchten. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich habe aber eine Anschlussfrage. Wenn es dir einfällt, kannst du es ja nochmal ergänzen.
Das mache ich gleich.
Wie lebt ihr denn aktuell eure Vereinbarkeit? Also gerade im Hinblick, dass ihr jetzt gerade in der Launchphase seid, ihr habt wahnsinnig viel zu tun. Ihr habt eben schon mal angesprochen, dieser Faktor Sicherheit und auch, also man muss natürlich am Anfang eines einer neuen Gründung wahrscheinlich auch monetär ein bisschen zurückstecken, möglicherweise. Wie erlebt ihr das aktuell mit eurem eigenen Leben?
Oh, da kullert der Stift runter. Jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Also ich empfinde nicht so volatil in meinem Leben wie Vereinbarkeit. Mhm. Also wirklich jeden Tag aufs Neue und ganz viel Disziplin und Konsequenz, auch was das Thema Selbstfürsorge angeht. Und wenn es irgendwie einmal am Morgen bewusst ein- und ausatmen ist, ne, wenn das irgendwie meine Mini-Me-Time ist, versuche ich wirklich jeden Tag ein Element einzubauen. Und wenn es eine halbe Stunde Yoga ist, dann bin ich sehr glücklich gerade.
Und wie sieht eure Arbeitszeit aktuell aus? Also arbeitet ihr den ganzen Tag, so richtig Feierabend und abschalten tut man ja meistens nicht in diesen Phasen. Mhm. Aber so wirklich, sag ich mal, konzentriert für sich alleine oder für euch beide zusammen in einem Workspace oder vor einem Laptop? Topf.
Wir arbeiten also remote hauptsächlich. Mhm. Jetzt haben wir schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass wir wirklich in einem Coworking-Space zusammen arbeiten. Das ist, bringt auch total viel Spaß und eine ganz andere Dynamik nochmal. Ich arbeite in der Regel, bis ich die Kinder abhole, weil ich bewusst gesagt habe, ich möchte die Nachmittage mit den Kindern verbringen. Und dann sitze ich meistens abends nochmal. Aber ich versuche es nicht ausarten zu lassen, weder abends noch am Wochenende. Mhm. Weil ich einfach gelernt habe, ich bin kreativer und ich leiste mehr und am Ende zählt ja der Output, wenn ich genug Regenerationspausen zwischendurch habe und Zeit habe, um meine Gedanken zu sortieren und auch andere Gedanken zu haben. Weil natürlich, so wie du sagst, ich denke nonstop dran. Egal, was ich sehe, in meinem Kopf ist ein Feuerwerk die ganze Zeit. Und ich brauche das, um Abstand zu bekommen, damit ich einfach besser und sortierter arbeiten kann.
Und wie geht's dir, Nadine? Gleiche Herausforderung oder?
Naja, wahrscheinlich schon anders als Virginia, einfach weil letzten Endes, wenn, also unsere Kernarbeitszeit, wo wir uns überschneiden, ist so 9 bis 2 oder so. Mhm. Genau, und letzten Endes, wir sprechen ja eigentlich schon irgendwie dann auch nachmittags mit Sprachnachrichten und so und arbeiten dann auch oder versuchen auch so ein bisschen zu sortieren, welche Themen müssen wir denn sozusagen zeitgleich oder gemeinsam bearbeiten und was sind Themen, die Potenzial haben für asynchrones Arbeiten. Genau, und wie gesagt, ich meine, wir sortieren uns da fairerweise auch noch, weil wir haben zig verschiedene Kommunikationsmedien, aber dass wir schon zu allen möglichen Themen auch immer wieder uns up to date halten. Ich muss echt sagen, wir sind einfach auch echt ein super Team. Also wir haben letztes Jahr, da hatte ich von gar nicht auf die Frage geantwortet, ob ich von vornherein auf Mom-Hunting irgendwie so scharf war. Wir hatten ursprünglich tatsächlich angefangen andersrum, dass ich eine Startup-Idee hatte, Virginia davon erzählt hatte, ich habe daran schon gearbeitet und einfach mit den Gesprächen mit ihr, wir haben immer gesagt, 1 plus 1 ist 5 bei uns, einfach, dass wir so einen riesengroßen Mehrwert haben. Egal, letztes Jahr war es dann eben genau, hatte sie erst mein Projekt sozusagen gejoint und dann nur erst ein halbes Jahr später habe ich dann wiederum ihr Projekt, bin ich dem beigetreten, weil ich dazwischen noch an 2 anderen Ideen gearbeitet habe, mir das angeschaut habe, Mom-Hunting sozusagen dann eher von der Seite begleitet habe. Virginia hat mich immer wieder reingezogen für irgendwie Sparring oder hier, was hältst du davon und davon, dann habe ich es mitbekommen und dann meine letzte Idee davor habe ich dann tatsächlich von mir aus, weil die Konditionen dann mit denen nicht passten, mit den anderen beiden Mitgründern, habe ich mich dann, hat Virginia gesagt, so hey, dann mach das doch jetzt mit mir. Anyway, und dann habe ich mich auch, dann hatte ich auch richtig Bock, weil dann hatte ich ja auch so über 2 Monate oder so hinweg immer schon am Rande mitbekommen, womit die sich beschäftigen und ehrlich gesagt, ich auch wenn ich nicht selber Mutter bin, aber es ist eine meiner, also hatte ich auf dem Vision Board vor Jahren auch schon verankert, dass ich einfach, hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, insbesondere Frauen empowern möchte. Ja. Mittlerweile habe ich das auch noch erweitert, dass ich einfach generell Menschen empowern möchte. Genau. Aber sozusagen zurück zu dem, meine Vereinbarkeit, momentan ist es weniger entspannt, als ich glaube, wir beide uns das mittel- und langfristig vorstellen. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Mhm. Vor so einer, also die Phase, die wir gerade haben, einfach wir launchen in ein paar Wochen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon sehr viel mehr Anfragen und sind überholen uns zum Teil so ein bisschen selber. Möchten wir ja wiederum auch, weil wie gesagt auch so ja, ein bisschen auch das Finanzielle tatsächlich irgendwie schon auch drängt und je früher wir quasi auch Umsatz erzielen können, desto besser. Und einfach, weil auch der Demand gerade da ist. Ne? Ja. Natürlich wollen wir das mitnehmen und jede Chance quasi ergreifen. Deswegen muss ich sagen, Vereinbarkeit momentan schon weniger als gedacht. Und ich muss auch sagen, jetzt eine kleine Analogie, als ich früher studiert habe, fand ich es, mir fiel es, also zu den Vorklausurenphasen fiel es mir teilweise schwer, dann ne, irgendwie wirklich das dann zur Seite zu legen. Ich war immer die Letzte, die angefangen hat zu lernen. Aber trotzdem, da fiel es mir schwer abzuschalten. Ich muss sagen, so ein Festangestellten-Dasein hat durchaus auch seine Vorteile im Sinne von, ich meine, ich war immer sehr impliziert in meinen ganzen Themen und war super verantwortungsvoll und habe auch immer Knallgas gegeben. Aber meistens war schon am Wochenende war Wochenende und wenn Feierabend war Feierabend. Und da habe ich schon irgendwie sozusagen auch immer versucht, meine Freizeit irgendwie zu maximieren oder vielleicht auch Urlaubstage so zu legen, dass irgendwie man noch einen längeren Urlaub hat oder was auch immer. Jetzt gerade tatsächlich sozusagen, wenn man auf der anderen Seite steht und selber die Selbstständigkeit verantwortet, ist es tatsächlich eine andere Perspektive. Und deswegen ist sozusagen dieses Feierabend Feierabend sein lassen, fällt mir persönlich momentan noch relativ schwer. Deswegen ist es tatsächlich gerade, mir fällt es schwer abzuschalten. Ich finde es momentan überhaupt nicht schlimm, weil es gerade unfassbar viel Spaß macht. Und dadurch, dass wir ja auch so viel positive Resonanz bekommen, empfinde ich es auch als positiven Stress und mich beflügelt das eher. Und anders wäre es, wenn es jetzt irgendwie alles Probleme wären und man nicht wüsste, wie es jetzt weitergeht, dann wäre es, glaube ich, nochmal sehr viel belastender. So empfinde ich es nicht als Belastung. Genau, aber fairerweise Vereinbarkeit in der jetzigen Phase.
Ausbaufähig.
Ist ausbaufähig. Aber ich glaube, das gehört auch zu dem dazu. Klar.
Spürt ihr Konkurrenz auf dem Markt?
Ich bin sehr dankbar, dass es andere Anbieterinnen gibt, die sich dem Thema widmen, ehrlich gesagt. Ich bin total glücklich darüber, dass es immer mehr Frauen gibt, die den Schritt auch in die Gründung wagen, ne, und sich auch diesem Thema widmen. Direkte Konkurrenz haben wir bisher nicht identifiziert. Also es gibt durchaus Jobbörsen, die sich dem Thema Frauen oder Mütter widmen. Aber es sind halt Jobbörsen. Wir machen eine Talentbörse. Ja. Wir drehen das ja um. Plus, du hast ja vorhin gefragt, was machst du, wenn du als Mutter zu uns kommen möchtest? Wir bieten zukünftig eine Community an, in der wir dich wir machen eine 360-Grad-Begleitung bei der Mom-Journey.
Ja.
Einfach um bei den einzelnen Bedürfnissen, die es gibt und auch gerade, was die neue Rolle dann angeht oder wenn man auch schon on the job ist. Unsere These war nämlich bis vor kurzem, wahrscheinlich werden sich eher bei uns Mütter anmelden, die in Teilzeit arbeiten wollen.
Ja.
Weil die in Vollzeit arbeiten wollen, die finden ja einen Job. Völlig daneben gelegen. Ist überhaupt nicht so, weil wir haben mittlerweile einen Talentpool von knapp 200 Müttern aufgebaut und die da drin sind, das sind nicht, überhaupt nicht, also eher überdurchschnittlich viele, die Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten wollen. Das ganze Thema Jobsharing ist unheimlich wichtig und wir glauben auch, dass das Thema der Zukunft sein wird. Wir glauben daran, dass flexible Vollzeit das Thema der Zukunft sein wird und da spiegeln uns jetzt auch die Kunden, mit denen wir sprechen, also die Unternehmenskunden, wir haben ja zwei Kunden, die spiegeln uns das auch.
Die Unternehmenskunden sind auch die das Ganze monetarisieren?
Genau, genau. Also Community, das ist nochmal separat, aber für die Mom ist die Nutzung der Plattform komplett kostenlos. Für die Unternehmen ist die Nutzung der Plattform auch kostenlos. Sie zahlen im Erfolgsfall, also nur wenn sie eine Mom einstellen.
Ja.
Und dann je nachdem, welchen Service sie nutzen, welches Paket sie gebucht haben. Genau.
Super spannend. Also ich glaube auch gerade für die Zuhörer und Zuhörerinnen vor allem, dieses Podcast. Ist es eine Plattform, die auf jeden Fall notiert sein möchte. Vielleicht könnt ihr noch einmal zusammenfassen, mit der Blick auf die Uhr verrät mir nämlich, dass wir hier vielleicht mal einen Strich ziehen sollten. Wo man euch findet, wenn es denn soweit ist. Also wir veröffentlichen den Podcast so Mitte, Ende Oktober. Da dürfte es euch ja schon geben.
Genau. Dann werden wir zu finden sein unter momhunting.com und mom mit M-O-M geschrieben.
Ja.
Wie dein Mompany.
Ja.
Genau. Und LinkedIn, Instagram, alle Kanäle werden wir dann bespielen.
Könnt ihr auch Hilfe gebrauchen noch? Also seid ihr zu zweit plus Freie oder wie seid ihr aufgestellt?
Wir haben gerade unsere erste Mitarbeiterin eingestellt, die liebe Marie.
Und ab nächster Woche haben wir eine tatsächlich freie und auch ausschließlich variabel vergütete Sales-Unterstützung. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir ausbauen möchten. Also quasi, wir nennen das Ganze Brand Ambassadors,
ja,
die sozusagen im Prinzip genau uns multiplizieren und ja, quasi genau die auch im Erfolgsfall dann auch tatsächlich interessant vergütet werden, ist dann natürlich aber sozusagen nur im Erfolgsfall. Das heißt, dafür herzlich gern jedwede okay Unterstützung und sowieso einfach, ne, Multiplikate und dafür setzen wir auch Unterschiede. Genau, und dafür setzen wir auch Modelle auf, sowohl für Unternehmen als auch für Moms. Also sozusagen, wenn jemand uns vermittelt und die rein vermittelt, dann bieten wir eine Vergütung an, sozusagen
okay, genau, Provision, genau. Provision. Und in 6 Wochen, wer weiß,
ja, was
wo
dann
wir
schon
dann
Dinge
stehen
ist.
Und vielleicht brauchen wir dann noch mehr Unterstützung.
Ja, das ganz bestimmt. Also sobald da...
Okay, also tragt es weiter sowohl bei euch und euren Mitstreiterinnen, Müttern, Freundinnen und so weiter, als auch die HR-Abteilung sämtlicher Unternehmen, ne, für die
absolut
das interessant sein könnte.
Ja.
Ich danke euch sehr für eure Zeit.
Danke dir.
Und
danke
wir
dir,
werden
liebe
uns weiter verfolgen.
Ja.
Tschüss.
Danke.
Ihr habt es gehört, spread the word. Sowohl in euren Mami- oder Freundinnen-Bubbles als auch innerhalb der Unternehmen muss momhunting.com verbreitet werden, damit viel mehr qualifizierte Mütter mit familienfreundlichen Unternehmen zusammengebracht werden und alle happy sind. Ihr findet alles noch einmal in den Shownotes und wir hören uns nächste Woche, wenn ich mit Virginia noch einmal die Playground-Folgen durchgehe. Bis dahin, eure Nora.